Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus danken wir für dir für diesen Morgen. Wir danken dir für dieses Haus und die Möglichkeiten, die du uns damit schenkst. Dass wir als Jesus-Leute zusammenkommen dürfen, dass wir einander sehen, grüßen, uns begegnen können, so unterschiedlich unsere Prägungen auch sind in den unterschiedlichen Gemeinden und Kirchen. Auf dem Fundament unseres Glaubens zu dir, der sich auf die Bibel gründet, sind wir hier zusammen. Danke für dieses Vorrecht. Danke für das Thema, das wir heute hier miteinander ein wenig erörtern und erarbeiten wollen. Du weißt, wie es uns bewegt, wo es uns ganz persönlich betrifft, wo wir irritiert sind, wo wir Orientierung suchen, wo wir dein Wort, die Bibel neu in uns aufnehmen wollen. Wir wollen dich bitten um einen Tag und dem Wirken deines Heiligen Geistes, dass deine Gedanken durch dein Wort in unser Herz, in unser Leben, in unsere Person hineinkommt. Segne du bitte diesen Tag. Danke für die, die an diesem Tag für uns in diesem Haus arbeiten, an welcher Stelle auch immer, in welcher Aufgabe auch immer. Wir möchten dich ganz besonders auch bitten für das Team im Kinderprogramm, dass du sie an diesem Tag segnest. Hab herzlichen Dank für das Geschenk. Wir unterstellen uns deiner Führung und ehren dich in unserer Mitte. Amen. Wenn jemand unter euch krank ist, biblische Hilfen im Umgang mit Krankheit und Heilung, so steht es also über diesen Tag und diese Formulierung, wenn jemand unter euch krank ist, ist ja eine aus dem Neuen Testament, aus einer ganz wichtigen Stelle aus dem Jakobusbrief, wo nun insbesondere auf diesen Umgang mit Krankheit eingegangen wird. Wir merken das unter uns schon in der Austauschrunde, die wir gehabt haben, wir haben einen ganz unterschiedlichen Erfahrungshorizont. Einmal einen unterschiedlichen Erfahrungshorizont, was uns selber betrifft, wie es uns mit unserem Leib-, Seele- und Geistsystem und dem Thema Krankheit bisher gegangen ist. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Thematik an sich und der Kranz um uns herum, die unmittelbar mit uns Lebenden, die uns wichtig sind. Das ist der eine große unterschiedliche Erfahrungshorizont von bisher ganz locker durchmarschiert, wo ist das Problem, zu ganz wichtige existenziellen Nöte, Einschränkungen und Schwierigkeiten. Das andere groß unterschiedliche Feld ist natürlich, wie wir in unserem biblisch-christlichen Denken geprägt sind und wie wir da aufgestellt sind. Das kommt natürlich auch noch mit dazu. Das ist ja auch unterschiedlich in seinen Akzentsetzungen und das spielt jetzt auch schon in den Fragestellungen, die wir miteinander erlebt haben, natürlich mit hinein. Und der dritte und vierte Gedankengang, der uns natürlich unterschiedlich geprägt hat, ist, dass es wohl im christlichen Feld, also darüber hinaus, natürlich eine enorme Methodenvielfalt und unterschiedliche Ansätze haben, mit diesem Thema umzugehen. Also, mein eigenes Schicksal, meine bisherige christliche biblische Prägung und das, was von außen aus anderen Strömungen, Quellen, sei es nun christlich oder außerchristlich, in mein Leben hinein wirkt, das gibt den Mix, mit dem wir hier miteinander zusammen sind. Entweder im Sinn von, davon bin ich überzeugt oder stimmt das eigentlich oder was kann ich eigentlich lernen? So, das ist das, was wir so miteinander hier reinbringen. Unsere Tagesseminare in diesem Haus haben ihre Grenze, ihre ganz bewusste Grenze darin, dass wir uns hier in diesem Feld, in diesem Haus konzentrieren wollen auf die Bibel. Sie ist für uns die absolute Quelle. Ich weiß, dass man bei diesem Thema unendlich viel auch sagen könnte, auch Gutes, Hilfreiches, Nettes, Weiterführendes aus außerbiblischem Bereich. Das sei gleich am Anfang gesagt. Es gibt eine Konzentration im Schwerpunkt auf diese Quelle. Diese Quelle hat aus unserer ganz festen Überzeugung etwas ganz Außergewöhnliches, was es innerhalb unseres Systems sonst nie mehr gibt. Nämlich, dass durch diese Quelle, dass durch diese Bibel der lebendige Gott in unser Leben hineinspricht. Solch eine Quelle ist natürlich unschlagbar. Und auf diese Quelle konzentrieren wir uns hier. Das hat sich bewährt. In dieser Bewährung, sich auf diese Quelle zu stützen, kommt natürlich auch ein Stück unser Bibelverständnis zum Ausdruck. Das ist ganz klar. Also auf der einen Seite entdecken wir natürlich die Bibel als geschichtlich gewordenes Dokument. Sie ist ja nicht vom Himmel gefallen. Sie ist von Personen geschrieben worden zu ganz bestimmten Zeiten, in ganz bestimmten Umständen. Sie wird also in dem Sinn behandelt wie jeder andere literarische Text. Ja, das ist die eine Welt. Es wird nicht herausgerissen aus dem historischen Kontext, was uns die Bibel sagt. Der zweite Gedankengang ist, dass darin aber die Bibel überhaupt nicht aufgeht, sondern dass wir jetzt wissen, dass der lebendige Gott diese Persönlichkeiten gebraucht hat, um durch seinen Geist, durch sie, dass allen Generationen, sei es aus dem Volk Gottes Israel oder aus seiner Gemeinde oder darüber hinaus in seine Völkerwelten hinein zu sagen, was ihm wichtig ist zu sagen. Das heißt, es ist nicht nur ein historisch gewordener Text, sondern ein durch den Heiligen Geist inspirierter und von Gott uns gegebener Text. Und das macht natürlich etwas Unschlagbares aus. Und der dritte Gedankengang, der auch gerade bei dem Thema heute für uns und dem Bibelverständnis wichtig ist, dass Gott in seinem an uns Handeln und zu uns Reden nicht einfach in einer gleichmäßigen linearen Linie vorangeht, sondern dass er heilsgeschichtlich arbeitet. Das heißt, unser Gott entwickelt sein Heil, hat für die unterschiedlichen Heilszeiten unterschiedliche Themen, die er auch unterschiedlich präsentieren kann. Das heißt, wir verstehen die Bibel heilsgeschichtlich. Dinge, die in der einen Heilszeit von einer großen Relevanz und Bedeutung haben, sind in einer anderen Zeit anders zu sehen, anders zu bewerten. Ich nehme da immer als das klassische Beispiel, an dem man es sehr wunderschön erklären kann, das Bild eines Hausbaus. Wenn so ein Haus gebaut wird, dann brauchen Sie zu den unterschiedlichsten Zeiten die unterschiedlichsten Gewerke. Und wenn Sie da nun dieses Haus bauen und Sie haben Ihren Bauplatz, dann bringt es relativ wenig, wenn als allererstes der Maler kommt. Ja, der ist sehr, sehr wichtig, ganz, 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 ganz wichtig, aber der bringt jetzt noch nicht so viel. Sondern Sie brauchen am Anfang jemanden, der mit dem großen Geschirr kommt, mit einem Bagger, der das entsprechende Keller aushebt und alles, was dazugehört. Wenn die Hülle dann steht und der Bagger kommt nochmal, ist auch nicht gut. Ja? Verstehen Sie? Das heißt, ich muss zur richtigen Zeit das Richtige haben. Gott denkt mit uns heilsgeschichtlich. Und diese drei Grundgedanken, die sind natürlich für viele von Ihnen selbstredend, aber erweisen sich bei diesem Thema als besonders wichtig. Zu wissen, historisch gegebenes Wort Gottes, durchleuchtet, eingehaucht vom Heiligen Geist in einer Entfaltung der Gedanken und der Geschichte unseres Gottes. Das als Vorbau, um reinzukommen, das Thema. Der nächste Gedankengang ist, dass ich jetzt wieder bei der Vorbereitung gedacht habe, allein schon im Wahrnehmen des biblischen Feldes zum Thema, ohne gleich im Jahr 2019 zu landen, so einfach im Wahrnehmen des biblischen Feldes zum Thema, klärt sich schon so unglaublich viel. Ich finde das immer wieder faszinierend. Ja, dass wir allein schon, wenn wir das Feld wahrnehmen, was sagt uns eigentlich die Bibel? Und wir können aus Zeitgründen gar nicht alles wahrnehmen, sondern nehmen es punktuell wahr, klärt sich ganz viel. Das ist unsere erste Aufgabe. Unsere erste Aufgabe heute Morgen ist, wenn es um die biblische Hilfe im Umgang mit Krankheiten, Heilung geht, was sagt uns denn die Bibel? Was sind denn die Themen? Was sind denn die Schlagworte? Was sind denn die Blickfelder der Bibel zum Thema Krankheiten, Heilung? Wird schon richtig viel gar. Das heißt, im ersten Gang dann gehen Sie mit mir einmal in die Bibel hinein und nehmen nun das wahr mit so einem geistlichen Radar wahr. Und allein der Wahrnehmung mit dem geistlichen Radar merken Sie, wie in Ihrem Kopf die Dinge sich konsolidieren, wie Sie einen inneren geistlichen Kompass kriegen, wie schon manches in die Tonne fällt, was noch auf dem Tisch lag, wie manches wieder aus der Tonne rausgezogen wird, was Sie schon weggeworfen hatten. Das heißt, allein dieses biblische Wahrnehmen tut uns in einer guten Weise gut. Das hilft uns. In einem zweiten Gedankengang wollen wir das, was wir da so wahrgenommen haben, ein Stückchen systematisieren. Das heißt, wir wollen da versuchen, ein paar Pakete daraus zu schnüren, die einen dritten Gedankengang natürlich dann zu unseren Handlungen führen sollen. Ja, das ganz, ganz grob. Die Zeitachse lege ich mich nicht fest, liegt auch ein bisschen an Ihnen, wie wir da durch diese drei Gedankenwelten hindurchmarschieren. Der Start ist klar, wir wollen die Bibel wahrnehmen, wir wollen zum Zweiten es ein Stückchen systematisieren, um im Dritten Handlungspakete zu kriegen, die uns helfen, damit klarzukommen für unseren eigenen Weg zu diesem Thema. Und so legen wir also los. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann ist es natürlich für uns sehr, sehr wichtig, am Anfang anzufangen. Und da haben wir, was jemand schon gesagt hat, ja einen Schöpfergott. Wir haben einen Gott, der als Schöpfer auftritt. Das ist elementar für unseren christlichen Glauben. Sie kommen als Christ am Schöpfungsbekenntnis nicht vorbei. Wollen Sie auch gar nicht, aber kommen Sie auch nicht. Elementar für unser Verstehen ist, der lebendige Gott, dem wir gehören, hat Himmel und Erde geschaffen, das Meer und alles, was darin ist, wie eins der Standardbekenntnisse immer wieder im Alten Testament heißt. Und dieser Gott, der alles geschaffen hat, der hat alles, so lesen wir dann im Schöpfungsbericht, sehr gut geschaffen. Das war absolut gut. Wir haben dieses Tohuwabohu, wir haben die Chaosformulierung am Anfang, wir haben die Kosmosgestaltung, Kosmos, der Gedankengang der geordneten Welt, der von Gott gut geordneten, wunderschönen, wunderbaren Welt. Das gehört in den Makrokosmos, das gehört in den Mikrokosmos. Das betrifft insbesondere den Menschen, der von Gott in seiner Zweigeschlechtlichkeit geschaffen wurde und hineingesetzt wurde in diese Schöpfung. Und dieser Gedankengang ist für unser Verstehen elementar. Der lebendige Gott hat uns geschaffen, er hat uns in einer besonderen Weise zum Gegenüber geschaffen, er hat seinen Odem in uns hineingelegt und er hat sie und mich im Anfang geschaffen mit dem Gedankengang der Unbegrenztheit, dass tatsächlich, denken Sie an diesen Satz aus dem Buch Prediger, Ewigkeit genetisch gesehen in ihr Herz, in ihr Leben hineingelegt ist. Sie und ich sind angelegt auf immer. Sie und ich ticken eigentlich nicht auf Zeit, obwohl wir im Raum der Zeit leben, in der Schöpfung. Sie sind angelegt auf immer. Und nicht nur auf immer im Sinn einer Quantität, einer Chronologie, sondern auch einer Qualität, dass sie in diesem Schöpfungsrahmen leben wollen. Und wenn wir die Bibel nur ernst nehmen, aufnehmen, dann merken wir, dass mit 1. Mose 3 in diese gute Schöpfung unseres Gottes, es einen ganz tiefen, entscheidenden Einbruch und Riss gab. Diesen Einbruch, den wir mit dem Stichwort Sündenfall überschreiben, hat Konsequenzen in universaler Weise. Wir haben das nachher beim Apostel Paulus in diesem Satz. Der eine, der gesündigt hat und der die gesamte Menschheit mit hineingezogen hat in die Folgen der Sünde. Der andere, der Christus, der diese Menschheit durch sein stellvertretendes Sterben aus dem Machtbereich der Sünde herausgeholt hat. Dieses Hineinrutschen in den Raum der Sünde bewirkt in jedem Bereich des Menschseins dramatische Veränderungen im Gegensatz zum Anspruch, zum Anfang, zur guten Schöpfung von 1. Mose 1 und 2. Wir kommen heute nicht mehr auf einen Stand hinter 1. Mose 3. Wir leben alle in einer Welt seit 1. Mose 3. Wir können uns eine Welt vor 1. Mose 3 gar nicht mehr vorstellen. Eine Welt, die nicht mehr gekennzeichnet ist, ohne die Macht der Sünde, ohne die Macht des Todes, ohne die Macht des Teufels. Mit 1. Mose 3 brach die Sünde in die Menschenwelt und in den gesamten Kosmos ein. Und dazu gehört ganz entscheidend, dass damit auch das Menschsein von diesem Moment an gekennzeichnet ist durch einen Abbruch, durch eine Störung, durch das Phänomen der Krankheit und letztendlich durch das Phänomen des Sterbenmüssens und des Todes. Im biblischen Kontext, das können Sie mit mir ja schnell nachvollziehen, wird das nicht neutral gesehen im Sinn allgemein zur Geschöpflichkeit gehörend, sondern Sterben, also Krankheit, Sterben und Tod wird in einer geistlichen Perspektive gesehen. Wir nehmen da als eins der vielen Möglichkeiten den Römerbrief zur Hilfe, schlagen Kapitel 6 den letzten Vers auf und hören dort diesen Satz: Der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus unserem Herrn. Als Endergebnis des Sündenvorgangs steht ein Sterben müssen und steht der Tod und nicht nur der äußere leibliche Tod, sondern damit auch die Dokumentation des geistlichen Todes. Wir haben also gleich am Anfang eine ganz wichtige Grundentscheidung zu treffen, dass auf der einen Seite wir eine sehr gut über der Schöpfung stehen hatten, 1. Mose 1 und 2, wir zum zweiten aber in 1. Mose 3 einen tiefen Einbruch erleben in diese gute Schöpfung, um am Ende von 1. Mose 3 einen bewahrenden, erhaltenden Schöpfer auf einem begrenzten Qualitätslevel zu erleben. Sie und ich haben ja unheimlich viel Gutes, aber natürlich, wir erleben die Güte Gottes in vielfältiger Weise. Und ich habe nicht umsonst diese wunderschönen Schöpfungslieder ausgesucht, die wir miteinander singen wollen. Und wir danken unserem Gott für all das, was er hineingelegt hat. Versuchen Sie heute nicht in so einen negativ-depressiven Zug reinzukommen bei dem Thema, sodass wir grundsätzlich wissen, 1. Mose 1 und 2 nicht mehr erreichbar, 1. Mose 3 tiefer Riss, Ende von 1. Mose 3, ganz eindeutig, ich bin der Erhalter, der Bewahrer, der auf einem eingebrochenen Niveau das Leben hier ermöglicht. Das ist wichtig. Aber eben tatsächlich mit den Kennzeichen, die Sünde hineintritt in meinen Geist, in meine Seele und in meinen Leib, in meinen Körper. So, das ist das Fundament. Das ist das Fundament. So nehmen wir das erst einmal wahr. Und wenn wir das als Grundlagentext haben, die ersten Seiten der Bibel sind unglaublich wichtig für unser ganzes Verstehen von Schöpfung, von Menschsein, von Heilsgeschichte. Die universale Anlage von 1. Mose 1 bis 1. Mose 11 hat es absolut in sich, dass dieser Grundgedanke uns jetzt im Wahrnehmen der Bibel natürlich bestimmt. Heißt, sie werden jetzt keinen Menschen mehr finden in 1. Mose 3 fortfolgende, der nicht von den Folgen von 1. Mose 3 berichten könnte. Keinen Menschen. Es gibt keinen Menschen mehr vor Adam. Kein Menschen, der eine Welt hat, ohne dass er die adamitische Linie erlebt, in sich erlebt und mit sich erlebt. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Wir alle stehen in der Linie seit Adam, in der Linie seit dem Fall mit drin. Und das ist das Kennzeichen, das wir jetzt in der Bibel auch finden. Das heißt, wir entdecken in der Bibel, wenn wir jetzt hineinschauen, dass alles krank werden, dass jetzt alle Vorgänge, die wir haben, haben mit einem letzten Weg auch zu tun, der im Sterben seinen innerweltlichen Abschluss findet. Deswegen kriegen wir interessante Formulierungen, die uns das deutlich machen. Die Formulierung, die ich da Ihnen nennen möchte, finden Sie zum Beispiel beim Propheten Elisa. Beim Propheten Elisa lesen wir in 2. Könige eine Begebenheit, da wird dieser Mann schwer krank, und dann lesen wir in 2. Könige 13, Vers 14 die Formulierung, die uns bis ins Johannesevangelium begleitet. 2. Könige 13, Vers 14, dort heißt es: Als aber Elisa an der Krankheit erkrankte, an der er sterben sollte. Er hatte vorher auch schon Krankheiten gehabt. Und auch die Krankheiten vorher hatten alle mit 1. Mose 3 zu tun, hatten alle auch damit zu tun, dass sie in sich diese Gesamtlinie trugen. Und in diesem Abwärtstrend von Krankheiten und Störungssystemen gibt es aber ein Phänomen bei Elisa, dass jetzt die Krankheit kam, an der er dann auch sterben sollte. Die neutestamentliche Passage ist jetzt denen sofort klar, die gehorsam mit in Johannes 11 bei mir waren in der Bibelarbeit, denn dort sagt doch Jesus den Lazarus betreffend, dass das, was er da so stark als Erkrankung erlebt, formuliert er seinen Jüngern gegenüber das, was nachher Kierkegaard aufgenommen hat in seinen großen Texten, nämlich: Diese Krankheit ist nicht zum Tod. Johannes 11, Vers 4. Obwohl er nachher sogar gestorben war, das ist gerade das Phänomen. Aber es ist nicht die Krankheit zum Tod. Das knüpft an den Elisa an. Ja, das heißt, wir haben hier tatsächlich den Gedankengang, welche Nüchternheit, dass natürlich in jedem Menschenleben angelegt seit 1. Mose 3 es Krankheits- Sterbensprozesse gibt, die in irgendeiner Art und Weise dazu führen, dass dieser Mensch sterben wird, dass er auf dieser Erde nicht in dieser Weise ewig leben wird. Das hat tatsächlich mit dem Sündenfall zu tun. Ja, ganz fundamental. Die Welt unseres Gottes, um das gleich als Gegenbild zu zeigen, damit Ihnen das deutlich wird, die Welt unseres Gottes, jetzt schon, und die von ihm für die Seinen vorbereitete Welt ist genau eine Welt, in der das nicht mehr ist. Offenbarung Kapitel 21. Offenbarung Kapitel 21. Und dort lesen wir ja dann genau ganz bewusst diese Formulierungen. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott wird mit ihnen sein. Er wird ihr Gott sein. Er wird die Tränen abwischen. Es wird der Tod nicht mehr sein, es wird kein Leid mehr sein, es wird kein Geschrei mehr sein, es wird kein Schmerz mehr sein. Das Erste, seit 1. Mose 3, das Erste ist vergangen. So, und jetzt haben Sie einen Rahmen. Haben Sie einen Rahmen? Wir kommen von 1. Mose 1, 2, siehe, es war alles sehr gut. Wir sind in 1. Mose 3 und sagen, die Sünde hat aber so dermaßen zugeschlagen. Wir sehen in 1. Mose 3 dahinter den bewahrenden, erhaltenden Gott der Systeme, aber unter dem Vorzeichen von 1. Mose 3. Wir kommen zu dem, der aus dem Tod und aus der Sünde und aus dem Teufel herausholt, zum Christus, und erleben als Abschluss in Offenbarung 21 tatsächlich, jetzt ist kein Tod, kein Schrei, keine Schmerzen, kein Leid mehr da. Ja? So, und in diesem Rahmen, stehen Sie, in diesem Rahmen zwischen 1. Mose 1, 2, 3 und Offenbarung 21 befinden wir uns jetzt hier miteinander. Und wenn wir das wahrnehmen unter diesen Voraussetzungen, entdecken wir nun tatsächlich, die haben alle in irgendeiner Art und Weise mit Krankheit und mit Sterbensprozessen zu tun gehabt. Jede Krankheit ist ein gewisser Vorbote des Sterbens, hat ein Ausleger mal gesagt, ist ein Anteil, der von 1. Mose 3 in mein Leben mit hineingekommen ist. Selbstverständlich. Und zwar universal, egal ob ich nun zum auserwählten Volk Israel gehöre oder ob ich Christ bin oder ob ich wer das eine oder das andere bin, betrifft mich das, was seit 1. Mose 3 alle Menschen dieser Welt betrifft. Wenn wir die Bibel reinschauen, entdecken wir das sofort. Wollen Sie ein bisschen die Krankheitsliste in der Bibel haben? Ich habe so eine kleine Auswahl aus dem Schrempel der Bibel. Also wir haben den Isaak und seine doch stark fehlende Sehkraft, was er zu fatalen Folgen führte. Denken Sie an Jakob und Esau. Ich denke an den Ahia von Silo, als die Frau des Königs von Jerobeam zu ihm kam und er hat sie ja nicht erkannt. Das hatte die auch gehofft, wenn nicht freundlicherweise lebendige Gott seine Augen gewesen wären und ihm vorher gesagt hätte, wer da kommt. Wir haben die Frau von Pinchas, die bei der Entbindung ihres Sohnes einen schweren traumatischen Schock erleidet und dabei auch dann tatsächlich stirbt. Wir haben den König Ahasja, der dumm da auf seinem Balkon spazieren geht und so doof runterfällt, dass er da schwerst verletzt da unten liegen bleibt und dann zu den Götzen schickt und nachfragt, ob man diagnostisch noch was machen kann. Also wir haben eine ganze Reihe von Themen, die dann der Bibel uns gegeben werden. Wir haben natürlich auch richtig heftige Sachen. Wir haben Menschen, die aussätzig sind, ganz gemeine, das Leben verzehrende Krankheitsbilder. Denken wir an die Miriam in 4. Mose 12, denken wir an den Naaman, die berühmte Geschichte. Wir haben Menschen, die tatsächlich von Krankheit ganz, 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 ganz intensiv bestimmt sind, ganz eindeutig. Und natürlich, wir denken auch natürlich an die Person, die beim Thema Krankheit wenigstens benannt werden muss. Wir denken an einen Hiob. Schwerst krank, mit allen möglichen Gebrechen geplagt, nur das eine, was er nicht durfte, in Anführungszeichen, er durfte nicht sterben. Das heißt, er blieb in diesem ganz bescheuerten Zustand auf unterstem Level mit allem, was dazugehört. Krankheit, nur so ein bisschen jetzt aus dem Alten Testament ihn zitiert. Da muss man doch was machen. Ja, natürlich hat man was gemacht. Und man darf auch etwas machen. Man soll auch etwas machen, denn es gibt natürlich an der Stelle jetzt auch Hilfen. Der lebendige Gott hat Hilfen gegeben, ganz unterschiedlichster Art. Eine ganz entscheidende Hilfe, die wird im Alten Testament natürlich präsentiert, das sind die Ärzte. Ganz klar, das sind die Ärzte. Die kommen relativ früh vor. Viel früher als manche denken. Und sie kommen erstaunlicherweise, ich musste ja ein bisschen wieder schmunzeln bei der Vorbereitung, sie kommen im Zusammenhang mit Geld vor. Also, und zwar insofern, nein, sie denken falsch. Und zwar insofern, wer zahlt denn die Krankenkassenbeiträge? Und es gab ja noch kein System wie bei uns. Also muss das haftpflichtrechtlich tatsächlich im mosaischen Gesetz geregelt werden. Das mosaische Gesetz regelt das Arztgeld. Ist das nicht stark? Also das müssen Sie, wenn wir lesen, das kann bei dem Seminar ja nicht wegbleiben. In 2. Mose 21, 19 die Regelung zum Verdienstausfall und zum Arztgeld. Also 2. Mose 21, wir sind also richtig mittendrin in der Tora, im mosaischen Gesetz. Und da lesen Sie doch tatsächlich diesen Fall, wenn Männer miteinander streiten und einer schlägt den anderen mit einem Stein oder mit einer Faust, dass er nicht stirbt, sondern zu Bett liegen muss. Was dann? Und er wieder aufkommt und ausgehen kann an seinem Stock, so soll der ihn schlug, nicht bestraft werden, denn er hat blöderweise mit ihm gestritten. Er soll ihm aber bezahlen, was er versäumt hat, Verdienstausfall, und das Arztgeld geben. Ja, dann bist du für die Rechnung vom Arzt zuständig. Das heißt, wir sind in 2. Mose 21 im Volk Israel auf einem Arztsystem, die natürlich für ihre Dienstleistung entsprechend bezahlt werden mussten. Das heißt, das war eine ganz normale Hilfe. Und jetzt entdecken wir etwas Hochinteressantes. Auf der einen Seite gibt es in der Bibel eine sehr große Hochschätzung dieses Berufsstandes. Das geht so weit, dass wir dann in der außeraltestamentlichen Überlieferung ja ein ganzes Buch haben, in dem das berühmte Loblied auf den Arzt gesungen wird. Und ich dachte natürlich, das darf an diesem Tag auch nicht fehlen. Also ich zitiere Ihnen aus der jüdischen Schrift Jesus Sirach. Dieser Jesus hat nichts mit unserem Jesus zu tun. Jesus Sirach stammt 175 vor Christus, ist das Buch in der jüdischen Tradition erschienen. Und in diesem der jüdischen Tradition vorhandenen Buch lesen Sie Folgendes. Ehre den Arzt mit der ihm gebührenden Verehrung, damit du ihn habest zur Zeit der Not, denn der Herr hat ihn eingesetzt. Von Gott hat der Arzt die Weisheit und Könige ehren ihn dafür. Die Kunst des Arztes erhöht ihn und macht ihn groß bei Fürsten und Herren. Der Herr bringt die Heilmittel aus der Erde hervor und ein verständiger Mensch verachtet sie nicht. Das bittere Wasser wurde ja süß durch ein Holz, damit man dessen Kraft erkennen sollte. Und er selbst ist, der den Menschen das Wissen verleiht, um sich durch seine wunderbaren Heilmittel zu verherrlichen. Durch sie heilt der Arzt und vertreibt die Schmerzen, und der Apotheker, der kommt da auch schon vor, bereitet aus ihnen die Mischungen. Gottes Wirken sollen eben kein Ende nehmen, und er gibt alles, was gut ist, auf Erden. Mein Sohn, wenn du krank bist, so verachte dies nicht, sondern bete zum Herrn, so wird dich heilen. Lass von der Sünde, mach deine Hände unsträflich, reinige dein Herz von aller Sünde. Danach lass den Arzt zu dir, denn der Herr hat ihn doch geschaffen. So, soweit das Loblied auf den Arzt. Problematisch wird's wann? Problematisch wird's immer dann, wenn der Arzt an die Stelle von Gott tritt. Ja, und das ist ja das, was wir dann bei dem Asa, bei diesem berühmten König Asa in 2. Chronik 16 haben. In 2. Chronik 16 lesen wir dann in Vers 12 von diesem König diesen Satz. Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seiner Herrschaft und seine Krankheit nahm sehr zu. Und jetzt, und er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. So, und das wird bei uns immer im Sinn von alternativ gesehen. Der Gedanke ist nicht die Alternative, sondern der Gedankengang ist hier das Ranking. Das heißt, er suchte sein Heil, seine Hilfe in diesen Menschen, die ja aber nur, in Anführungszeichen, Organe des heilenden Handels unseres Gottes sind. Und indem er quasi Gott außen vor aufsparte, macht er die zu einer Autorität, die sie eigentlich nicht in sich trugen. So, und das hat Gott ihm, dem jüdischen König, natürlich kritisch angemerkt und das hatte auch die entsprechenden Konsequenzen. Das heißt, nicht, dass er an sich einen Arzt gesucht hat, war das Thema, sondern dieses Wahrnehmen, wer ist eigentlich der für mich Verantwortliche und was will dann der Herr durch die unterschiedlichen Instrumente, die er geschaffen hat, mir jetzt tun? Natürlich gehört dann dazu die Erkenntnis, die wir dann im 2. Buch Mose wunderschön dargestellt haben. In 2. Mose 15 lesen wir dann diesen ganz, ganz, ganz wichtigen Satz am Start in die Wüstenwanderung. Ich bin der Herr, dein Arzt. 2. Mose 15, Vers 26. Ich bin der Herr, dein Arzt. Da steht eigentlich noch nicht einmal das Fachwort des Arztes, sondern hier steht noch der viel grundsätzlichere Begriff. Ich bin der Herr, dein Heiler. Also die Verbform Rapha. Wir kennen auch den Erzengel Raphael. Gott heilt, ja. Die Verbform Rapha meint heilen in einem ganzheitlichen, inklusive des Leibes. Also das ist der Heiler, der umfassend heilt. Und jetzt knüpft Gott sein Volk an diesen Gedankengang. Ich bin dein Heiler. Und von diesem Heiler, von diesem Arzt geht nun die Heilung aus. Wie er das tut, das ist sehr wohl verschieden. Also Asa darf einen Arzt rufen, er soll sogar einen Arzt rufen, verachte den nicht, kann er machen. Aber Vorsicht vor dieser Verschiebung, wo der Arzt oder andere Kräfte und Mächte das erste Gebot tangieren und nicht mehr klar ist, wer ist für mich nach Leib, Seele und Geist wirklich, tatsächlich, faktisch verantwortlich. Das ist allein der lebendige Gott. Er kann dann unterschiedliche Instrumente und Menschen nutzen, aber erst einmal ist er mein Arzt. Ich hatte es insofern ja gut, dass ich viele, viele Jahre durch die Arbeitsstelle meines Vaters in einem Krankenhaus aufgewachsen bin. Und dieser Krankenhauskapelle stand wunderschön an einer Seite oben in einem Quarter da so drin. Genau dieser Satz. Sie kamen also morgens in die Kapelle zum Gottesdienst rein und da stand in einem Krankenhaus groß drüber: Ich bin der Herr, dein Arzt. Das ist schon gut. Ja? Ich bin der Herr, dein Arzt. Vielleicht wird in dem Schuppen geholfen, vielleicht auch nicht. Aber erstmal steht da drüber: Ich bin der Herr, dein Arzt. Das ist ein klares Bekenntnis, das mit dem ersten Gebot zusammenhängt. Wer ist der für mich Verantwortliche? Das ist er und da gibt es keinen anderen, der diesen göttlichen Status, pseudo-göttlichen Status dann eben tatsächlich bekommen darf. Das ist der Gedankengang, den wir hier im Alten Testament jetzt schon entdecken. Und deswegen wurde dann auch der Arzt zu Rate gezogen. Ich gehe mit Ihnen nun die Bibel an und dann sehen wir tatsächlich zum Beispiel in 2. Könige 20 dann diese wunderschöne Passage im Leben des großen, frommen Königs Hiskia. Hiskia wird ja schwer krank. Hiskia weint sehr, er soll sterben. Dann kommt Jesaja und sagt ihm, dass er noch einmal 15 Jahre zugelegt bekommt als Verlängerung seiner Lebenszeit. Und dann denkt man, dann ist ja eigentlich jetzt alles klar, wunderbar, fantastisch. Und dann lesen wir aber interessanterweise, dass Jesaja, der Prophet Jesaja, sagt, ich lese aus 2. Könige 20, Vers 7, und Jesaja sprach: Bringt jetzt her ein Pflaster von Feigen. Und als das brachten, legten sie es auf das Geschwür des Hiskia und er wurde gesund. So, und jetzt stehen Sie genau vor diesem Phänomen, merken Sie es? Wir sind uns miteinander einig, dieses Feigenpflaster hätte Gott gar nicht gebraucht. Aber er hat es benutzt hier. Und er hat den Sachverstand, in diesem Fall sogar eines Jesaja, dessen was an Wissen da war, an dieser Stelle benutzt. Und deswegen ist gerade die Passage so wunderschön, weil auf der einen Seite klar ist, Gott hat über das Leben des Hiskia gesprochen, du wirst noch 15 Jahre leben, hebt aber nicht auf, dass jetzt hier ärztliche Heilkunst in Anspruch genommen wurde. Und wenn Sie jetzt im Vorklapp nicht wüssten, dass Gott gesagt hat, du sollst noch 15 Jahre leben, sondern nur den Satz irgendwo lesen würden, dann würden Sie sagen, fantastisch, was so ein Feigenpflaster alles hinkriegt. Verstehen Sie? Und es ist halb wahr. Es ist nur halb wahr. Es ist ein Instrument, das der lebendige Gott in diese Schöpfung hineingelegt hat, das Wissen darüber den Menschen zuteil hat werden lassen und es Menschen und Institutionen gibt, die dieses Wissen uns zu gut einsetzen. Aber dass es wirkt und dass Gott das wirken lässt, ist seine Sache. Und das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis im Zusammenhang von unserem Thema, das wir jetzt hier vor uns haben. Da sortiert sich eine ganze, 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 ganze Menge. So, bei weitem nicht alle Menschen werden natürlich von ihrer Krankheit geheilt. Nirgendwo entdecken wir diesen Gedankengang im Alten Testament. Als Isaak seine Alterssehschwäche hatte, ging er nicht davon aus, dass er jetzt durch ein intensives Gebet noch einmal wieder sein Augenlicht zurückbekommt. Als er immer wackeliger wurde, hat er das nicht gedacht. Wir haben umgekehrt ja im Alten Testament ein ganz eindrückliches Dokument von zum Beispiel geriatrischen Prozessen. Das ist etwas, wo die Bibel sehr deutlich mit umgeht und man das natürlich lesen kann und wahrnehmen kann. Wir haben diesen Gedankengang insbesondere im Buch Prediger. Im Buch Prediger im allerletzten Kapitel lesen wir in einer wunderschönen Bildsprache über Zustände, die mit dem Alter zusammenhängen. Und wenn Sie das einmal lesen, da denken Sie, das ist gut, dass man das weiß, dass so eine Nüchternheit uns biblisch durch 1. Mose 3 Linie vorgegeben ist. Also, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Was für eine Nüchternheit, wunderbar. Dass er nicht gesagt wird, es geht super weiter, so glanzvoll und es wird immer schöner. Und auch das Alter hat seine hellen und schönen Seiten. Und es gibt ganz viel, was belastend, schwierig, doof, einschränkend ist, was ich nur sehr mühsam schönreden kann. Ja? So, es gibt Jahre, die gefallen mir nicht. Und zwar, es ist die Zeit, jetzt lesen Sie mal, es ist die Zeit, und Sie müssen jetzt die Bildebene verstehen. Sie sehen also jetzt einen alten Menschen vor sich, ja, einen alt gewordenen Menschen. Ist dann die Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern, wenn die Starken sich krümmen und müßig stehen die Müllerinnen, das sind ihre Zähne, weil es so wenige geworden sind und wenn finster wird und kein Licht mehr durch die Fenster scheint. Ich finde das alles so, das ist doch, brauchen Sie gar nicht mehr. Ist das nicht eindrücklich? Keine Idealisierung. Das ist der Mensch mit den Folgen von 1. Mose 3. Das hätte nicht sein müssen. Das ist die Folge von 1. Mose 3. Aber jetzt ist sie da. Jetzt ist sie da. Und nirgendwo im Alten Testament wird, also das wird ein bisschen Gymnastik und dann schaffst du das, dann kriegst du eine Brille drauf und 3 Knochen werden ersetzt und dann geht das schon besser, kriegst dann einen Rollator und dann nimm das Leben in die Hand. Nein, es sind die Jahre, die mir nicht gefallen. Und wenn die Türen an der Gasse sich schließen, dass die Stimme der Mühle leiser wird und wenn sie sich hebt, wie wenn ein Vogel singt, ihre Stimme funktioniert nicht mehr, es fiebt nur noch, alle Töchter des Gesanges sich neigen, wenn man sich vor Höhen fürchtet und sich ängstet auf dem Weg, man traut sich vieles nicht mehr zu und dann geht es immer so weiter und so weiter. Wenn dann der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerstellt an der Quelle und das Rad zerbrochen an den Brunnen fällt. So. Bitte, ich glaube, das kriegen wir hin, dass sie diese Nüchternheit ihnen wohltut. Die Nüchternheit, die ihnen wohltut und die sie nicht in ein so Eier-Popeia-Gesülze reinnimmt, sondern klar das sieht, seit 1. Mose 3 gehört das in unser Leben hinein. Leider, ja, das sind die für uns spürbaren Konsequenzen des Sündenfalls in unsere Geschöpflichkeit hinein. So, ganz, ganz eindeutig. Jetzt natürlich, was macht jetzt der Glauben im Alten Bund? Der Glauben im Alten Bund hat ja eine Adresse. Er hat ja diesen Gott, den Schöpfer und den Bewahrer, unter den Bedingungen von 1. Mose 3 fortfolgende. Dieser Gott kann in unterschiedlichster Weise Lebensprozesse stoppen, die zum Tode führen, also verlängern, à la Hiskia nochmal 15 Jahre zugeben. Er kann Krankheiten rausnehmen, er kann sie lindern, er kann es mit Ärzte und ohne Ärzte, mit Medikamenten, ohne Medikamente. Er ist der Arzt. Also ruft der Glaubende im Alten Bund ihn an. Die erste Adresse ist der lebendige Gott. Die Quelle dieser Anrufungen im Alten Testament sind die Psalmen. In den Psalmen haben sie unendlich viele Glaubende, die aus ihrer physischen Not heraus, auch aus ihrer seelischen Not heraus, anrufen den lebendigen, wahren Gott. Deswegen sind diese Texte für uns natürlich eine ganz große Quelle, wenn wir selber leiden, krank sind, eingeschränkt sind oder wenn wir mit Menschen zu tun haben, die in Leiden, in Krankheit, in Schwierigkeiten, Nöte des Körpers, der Seele und des Geistes sind. Deswegen wird Gott angerufen und ihm wird natürlich auch gedankt. Ihm wird natürlich auch gedankt, wenn er dann eingegriffen hat. Wir haben ja dann beides. Wir haben diese Anrufung und wir haben diesen Dank für unser kleines Verständnis manches Mal ja in einem Psalm zusammengepackt. Dass die erste Hälfte man noch das nachvollziehen kann, die Klage, die Not und dann dieser berühmte Umbruch und dann der Lobpreis geschieht. Ich lese Ihnen nur eine Passage aus dem 30. Psalm, der dann so anfängt, ich preise dich, Herr, ich preise dich, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen. Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet. dass ich dir Lob singe und nicht stille werde. Das heißt, der Dank dessen, der Heilung, der Hilfe, der Zuwendung Gottes erfahren hat, gehört ganz elementar zu den Glaubensäußerungen schon im Alten Bund. So, soweit so gut, soweit so gut. Die Nüchternheit kommt uns entgegen, dass unter dem 1. Mose 3 Last liegen und leben müssen, erkennen wir klar und deutlich. Und jetzt wissen wir, dass das von Anfang an in der Heilsgeschichte der eine geplant ist und der eine immer stärker eingespurt wird, der für diese grundsätzliche Not, die durch 1. Mose 3 Leib, Seele und Geist tief gestört haben und uns aus einer rettenden, bleibenden, heilvollen Beziehung mit Gott herauskatapultiert haben, dass der eine kommen soll, der eine soll kommen. Und der wird im Alten Bund angekündigt. Es ist der Messias. Es ist der Messias. Und der Messias hat nun immer einen Komplettauftrag. Und der Komplettauftrag ist die Gesamtwiederherstellung des Menschen in einer heilvollen Vertrauensbeziehung zu Gott, die sich in Leib, Seele und Geist ausprägt, in allem, was ihn ausmacht. Das ganze Set soll vollständig wieder gut werden, ganz eindeutig. Deswegen wird, wenn der Messias angekündigt wird, auch das gesamte Feld thematisiert. Das wissen wir miteinander. Das gesamte Feld wird thematisiert. Das Feld, was da angesprochen ist, ist, dass in irgendeiner Art und Weise diese ganze Systematik von 1. Mose 3, die mit Sünde zu tun hat, weggenommen werden muss. Sie muss weggenommen werden. Und wir erfahren immer deutlicher, immer klarer in den prophetischen Texten, wie das geschieht. Sie wissen, ein Höhepunkt ist Jesaja Kapitel 53. In diesem Text wird zum Ausdruck gebracht, dass dieser Messias alle Krankheit, alle Schuld, alle Not, alle belastenden Gegenstände, alles, was mein Leben in diese 1. Mose 3 Wirklichkeit hineingezogen hat, aktiv und passiv, dass er es auf sich nimmt. Für wahr, er trug unsere Krankheit, er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen, gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen, Wirklichkeit von 1. Mose 3, um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist der Messias. So wird er angekündigt. Woran erkennt man also jetzt den Messias, wenn er kommt? Man erkennt den Messias genau daran, dass er nun heilend, zurechtbringend, zu Gott dem Vater führend, sündenvergebend wieder auftritt. So, und jetzt sehen Sie mit mir, das ist ja jetzt klar, jetzt sind Sie mit mir plötzlich im eigentlichen Schwerpunkt unseres Themas gelandet. Jetzt sind Sie mit mir bei Jesus. Jetzt sind wir bei Jesus. Und wenn Sie jetzt sich das vergegenwärtigen, was wir jetzt in der letzten halben Stunde versucht haben, dann ist die letzte halbe Stunde natürlich wichtig gewesen. Ganz klar, das hätte ich ja nicht gemacht. Ganz, ganz, ganz wichtig gewesen, um ein Feld zu kriegen der Nüchternheit, des Verständnisses, auch des Wahrnehmens der Sündenwirklichkeit mit allem, was dazugehört. Und doch wissen wir, das ist noch nicht Das Eigentliche tritt auf, indem Jesus kommt. Jesus ist der absolute Höhepunkt bei diesem Thema. Ganz, ganz, ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Mit diesem Jesus tritt diese Heilswirklichkeit, die diese Welt, diese durch 1. Mose 3 geschundene Welt, diese Welt in die Welt von Offenbarung 21 hineinführen soll. Mit der Jesuszeit beginnt das. Dazu braucht es zum einen natürlich eine beweiskräftige Dokumentation, dass wir jetzt auch in dieser Zeit sind. Das muss ja jetzt mal klar sein. Das war ja über Jahrhunderte angekündigt worden. Das heißt, es muss klar erkennbar werden, jetzt beginnt diese Heilszeit. Das Zeitalter von Jesus, das Zeitalter, an dem das Evangelium, die Botschaft gesetzt wird. Und da hinein gehören deswegen ganz, 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 ganz wesentlich, unaufgehbar auch Heilungen im Zusammenhang von Leib, Seele und Geist. Sie können nun machen, was Sie wollen. Sie können Matthäus, Markus, Lukas, Johannes lesen. Sie stoßen eine Tür auf und wenn Sie das noch einmal einfach auf sich wirken lassen, denken Sie, das ist doch der Wahnsinn gewesen. Ist doch der Wahnsinn gewesen, als dieser Jesus kam. Alle theologischen Konsequenzen jetzt mal ganz kurz weg, nur einfach auf sich wirken lassen. Ich fange ganz kurz in Matthäus an, weil Matthäus hat ja diese Art in seiner Darstellung des Evangeliums, dass er uns immer so bis zur nächsten großen Rede führt. Also die Redeblöcke des Matthäus sind ja bekannt und der erste große Redeblock ist die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Und dann führt er sie vor der Bergpredigt dahin. Und jetzt hören Sie mal, wie das sich anhört bei Matthäus, wenn Jesus kommt. Jesus kommt. Erster Auftritt von Jesus im Matthäus-Evangelium. Er ist gerade gekommen, er ist umgezogen nach Kapernaum, hat seine Jünger, die folgen ihm nach und jetzt geht's los. Quasi Arbeitsbeginn. Arbeitsbeginn von Jesus. Jesus zog umher in ganz Galiläa und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Der nächste Satz ist selbstverständlich. Und die Kunde von ihm erscholl weit über Galiläa hinaus bis nach ganz Syrien. Und sie brachten zu ihm, das können Sie mal vorstellen, das können Sie sofort sich vorstellen, sie brachten zu ihm alle Kranken mit mancherlei Leiden und Plagen, behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte. Und er machte sie gesund. Oh, eigentlich brauchen Sie nicht mehr, oder? Spüren Sie das, spüren Sie dieses pure Leben, dieses Heil, was von diesem Jesus ausgeht. Unglaublich, unglaublich. Und jetzt wissen Sie mit mir, dass wir in den Evangelien nicht nur solche Summarien haben. Das ist ja wunderbar. Ja, dieses so war er, Punkt, Ende. Und dass wir nicht nur Summarien haben, sondern auch jetzt immer wieder hineingenommen, der Fokus auf eine Person, auf eine Geschichte gerichtet wird. Und dann sehen Sie eben den einen Blinden, der es geheilt wird und der wieder sehen kann. Sie sehen den einen Gelähmten, der von seinen vier Kumpels daran gebracht wird, der wieder aufstehen kann. Sie sehen den einen mondsüchtigen Knaben, der von seinem Vater gebracht wird und von dieser Belastung frei wird und erleben kann. Das heißt, neben den Summarien sehen Sie den Einzelnen, der tatsächlich diese Heilwirkung von Jesus erlebt. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Teil von Jesus Christus, dass er das Evangelium gelehrt und verkündet hat und dokumentiert hat, wie das Alte Testament es angekündigt hat. Ich bin der im Alten Testament prophezeite Messias. Ganz, ganz wichtig. Matthäus 11 nimmt es mit hinein in die johannäische Krise, die Krise der Täuferjünger. Wie sollen wir uns Jesus gegenüber positionieren, pro, contra? Bist du der, der da kommen soll? Bist du der, der da kommen soll? Ist die entscheidende Frage in Matthäus 11. Und in Matthäus 11 gibt nun tatsächlich Jesus ihnen eine ganz entscheidende Antwort. Er sagt natürlich, dass das Evangelium verkündet wird, das ist ganz, ganz klar, und zwar den Armen. Aber es heißt davor, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf. So. Das heißt, Jesus knüpft an und sagt der johannäischen Truppe, schaut nochmal nach, was angekündigt wurde im Alten Testament, was passiert, wenn der Messias kommt, vergleicht das mit mir, Ergebnis ist klar. So, wir wissen aus großen Texten aus Jesaja 35 zum Beispiel oder aus Jesaja 61, also ich lese nur so ein bisschen Probe, das sind ja viele Texte. Jesaja 35 heißt es, die Augen der Blinden werden aufgetan, die Ohren der Tauben werden geöffnet, die Lahmen werden springen. Hallo, Jesaja 61, der Text, der nachher dann bei Jesus in Lukas 4 zitiert wird, da heißt es: Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkünden, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden das gnädige Jahr des Herrn. Alles da. Ich, Jesus, bringe euch diese Heilszeit. Wunderbar. Das bleibt sogar nicht nur bei Jesus persönlich, sondern wir kennen in diesen 3 Jahren der Wirksamkeit von Jesus eine ganz besonders zeitlich befristete Phase, die er dazu nutzt, wir würden sagen, dieses Heil noch einmal zu multiplizieren, weiterzugeben, und zwar durch eine besondere Aussendungsaktion der Jünger. Matthäus 10, also da sind wir noch ewig weit weg vom Missionsbefehl aus Matthäus 28, ja? Wir sind noch mitten in der Jesus-Epoche, der Wahrnehmung, ist er das, sendet er noch einmal Jünger aus, einmal die 12, später noch einmal die 70, wir wissen das, und beauftragt sie nun tatsächlich loszugehen und heilsverkündigend und Heilstaten schaffend unterwegs zu sein. Und das tun die auch. Mit einer ganz großen Vollmacht marschieren die los und sind, wenn wir Lukas 10, die Aussendungsrede der 72 noch parallel dazu nehmen, und die sind total begeistert von dem, was sie da hingekriegt haben. Ja? Also weil sie jetzt quasi in der abgeleiteten Autorität von Jesus hier tätig sein durften, kommen die zurück in Kapitel 10 im Lukas-Evangelium, Vers 17. Die kamen zurück voller Freude und sagten nun: Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Eine ganz enorme Wirkungskraft in dieser begrenzten Wirkungszeit der 12 bzw. 72 in dieser Phase der Wirksamkeit Jesu vor seinem Kreuz und vor seiner Auferstehung. Das, was uns da Jesus zeigt, ist Dokumentation vom Alten Testament angekündigt, Beweiskraft, er ist der Messias. Ganz wichtig. Der nächste Gedankengang ist natürlich, dass indem Jesus so handelt, kommt diese unglaubliche Barmherzigkeit unseres Gottes zum Tragen. Diese unglaubliche Barmherzigkeit. Er sieht den Menschen und er liebt den Menschen. Und er sieht den Menschen, wie er nach Leib, Seele und Geist in das Fiasko von 1. Mose 3 mit hineingezogen worden ist. Aktiv, passiv, immer beides. Aber er sieht natürlich auch das Dahinterliegende. Und das Dahinterliegende ist, was noch dramatischer ist als die Einschränkung leiblich, seelisch, geistig in dem Instrumentarium. Das wird uns natürlich, je länger wir Jesus zuhören, immer deutlicher. Wenn Jesus jetzt unterwegs ist und wunderbar heilend hineingreift, dann erleben wir, dass in den Wahrnehmungen der Texte immer stärker diese geistige Dimension durchleuchtet. Diese geistige Dimension wird zum einen für uns befremdlich sichtbar in der stark dämonisiert wahrgenommenen Wirklichkeit von den Krankheitsphänomenen. Das geht ja bis dahin an, dass man heute sagt, ja, die haben alles halt dämonisiert, was eben so war, auch die psychischen Erkrankungen, da wurde allem am Dämon reingeknallt und was sonst noch alles gelaufen ist. Jein! Natürlich hatten die eine andere Wahrnehmung, da ist die Bibel historisch richtig, aber gleichzeitig gibt sie uns damit eine Erkenntnisebene, dass wir dahinter gucken. Verstehen Sie, dass wir dahinter gucken. Hinter die Krankheit von Leib, Seele und Geist sind es die Machtstrukturen, die seit 1. Mose 3 diese Welt gefangen nehmen. Und das ist keine neutrale Welt, das ist eine geistige Dimension. Und hinter dieser geistigen Dimension steht letztendlich der große Gegenspieler, steht der Teufel mit allen, die mit ihm zu tun haben. Und deswegen operiert der lebendige Gott, Jesus Christus, nicht nur mit seinen Tabletten in Anführungszeichen oder mit seinem Brei, denken Sie an Johannes 9 beim Blindgeborenen, sondern er operiert auch mit dem bewussten Wahrnehmen der geistigen Dimension. Das ist das eine, wo uns das deutlich wird. Das andere, wo uns das deutlich wird, dass Jesus nicht nur, in Anführungszeichen, eine äußere Heilung durchführt, ist natürlich, dass wir was ganz Eigenartiges wahrnehmen, was uns wiederum befremdet. Wir kennen die Erzählung von diesem Gelähmten mit seinen vier Kumpels, der ja gar nicht, soweit wir es erkennen können, im Text von sich aus heilssehnsüchtig war. Wir erfahren nicht, dass er gebettelt hat, dass die ihn endlich dahin transportieren, sondern es geschah offensichtlich mehr in einer passiven Sache, die mit ihm passierte. Und nun kommt doch da Jesus zu ihm und spricht diesen ganz eigenartigen Satz, der ja so wie so ein Monolith in dieser Heilungsgeschichte drinsteht, dass er ihm sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und da merken wir natürlich jetzt, dass das natürlich für uns ganz eigenartig wird. Wir sehen vordergründig einen Gelähmten, wir wissen, Jesus kann den heilen. Und jetzt spricht er von dem für uns hinabgeordneten Thema von irgendwelchen Sünden. Und jetzt dreht für uns Jesus das Ding genau um, verstehen Sie? Das ist ganz wichtig. Er dreht das Ding genau um. Er ist doch der, der die Not des Menschen sieht, nach Leib, Seele und Geist. Er übersieht das doch nicht. Aber ganz offensichtlich, nehmen wir an solchen Textpassagen wahr, gibt es da ein vordergründiges und ein hintergründiges. Das Hintergründige ist diese geistige Dimension, der Mensch, der gefangen gehalten wird mit Leib, Seele und Geist von den Mächten von 1. Mose 3. Das Hintergründige ist dieser Vertrauensriss, das Misstrauen, die Sünde, die den Menschen trennt vom lebendigen Gott. Und wenn jetzt Gott kommt, dann kümmert er sich natürlich auch um das Vordergründige. Aber es geht ihm um mehr als um das Vordergründige. Er will an der Wurzel ansetzen. Und wenn er an der Wurzel ansetzt, dann muss er den Menschen wieder aus der Wirklichkeit von 1. Mose 3 rausholen und ihn auf ein Level setzen in der Wirklichkeit von 1. Mose 2. Beziehung zum lebendigen Gott muss wieder gut werden. Rausgenommen werden aus dem Sündenzusammenhang. Raus aus der geistigen Dimension der diabolischen Macht. Raus aus der Todeswirklichkeit. Dir sind deine Sünden vergeben, ist der hintergründige Satz, der Wurzelsatz. Und dann sagt er danach, und gehen kannst du auch wieder. Aber es wären auch die Sünden vergeben gewesen, wenn er weiter auf diesem Bett gelegen wäre. Da merken wir schon, da kommt zum Thema Heilung bei Jesus nochmal ein ganz anderer Gedankengang dazu. Also nochmal, damit für unseren kleinen Bibeltext-Sammelkopf das alles klar ist. Ja? Wir haben diesen absoluten Höhepunkt, was Heilung angeht bei Jesus. Wir sehen es als Beweis und Dokumentation der Messias-Ankündigung. Wir erkennen immer mehr diese ganz dramatische heilgeschichtliche Zäsur mit Jesus. Wir erkennen aber in dieser geistigen Dimension, dass es nicht nur um ein oberflächliches, äußeres Gutmachen wieder geht, sondern einen viel tieferen Zusammenhang, der darin besteht, wird der Mensch im Ganzen wieder heil und gesund. Dass es da Jesus darum geht, können wir, wenn wir die Geschichten anschauen, natürlich an so ganz wichtigen Punkten entdecken. Das sind diese Knackpunkte, wo man es entdecken kann. Ich möchte Ihnen zwei dann nochmal zeigen. Das eine ist diese Heilung von diesen 10 Männern. Sie erinnern sich? Da kommen 10 Männer, die werden von ihrem ekelhaften Aussatz da befreit, von dieser zum Tod führenden Krankheit, mit allem, was so dazugehört, brauche ich jetzt alles gar nicht beschreiben, wissen Sie gut genug. Und einer kommt zurück und dankt. Und dann kommen wir auf unsere pädagogische Flachheit runter und sagen, ja, muss auch Danke sagen, gell? Muss auch Danke sagen. So ein Schwachsinn. Es geht was ganz anderes, verstehen Sie? Es geht um, habe ich das Dahinterstehende begriffen? Habe ich verstehen, dass nicht irgendein Guru da vorbeigekommen ist, halt glücklicherweise mich geheilt hat? Habe ich dahin meinen Gott erkannt? Bin ich wieder bei der Anbetung des Gottes von 1. Mose 1 angekommen? Habe ich wirklich Heilung erfahren? Und dann merken wir, da ist es nicht nur einfach ein nettes pädagogisches Sätzchen, wo man halt ein paar Kinder versucht, vernünftig zu erziehen, Danke zu sagen, sondern komme ich wieder zu Gott, dann komme ich in die Anbetung, dann ehre ich meinen Gott. Dann merken Sie, geht um das Dahinterliegende. Das heißt, Jesus würde sogar so hart sein, die anderen neun haben eigentlich den Sinn des Geschehens verpasst. Da kann ich also tatsächlich das Wunder Gottes erfahren, sei es leib, seelisch, geistig. Aber wenn ich das Dahinterliegende nicht greife, verpufft der Effekt. Das können Sie allein daran wahrnehmen, dass Sie aufgrund der schönen Stellen sagen, wie viele Hunderte, wie viele Tausende mögen Jesus in den 3 Jahren als ihren Heiland erlebt haben. Die sehen konnten, die laufen konnten, die ihre Dämonen Befreiung bekommen haben. Die. Wie viele Hunderte, Tausende mögen es gewesen sein? Hallo? Wo sind die? Verstehen Sie? Wunder, Gott ist, war ganz wichtig. Dokumentation, ganz, ganz wichtig. Heilszeit, ganz wichtig. Barmherzigkeit Gottes, ganz wichtig. Aber Noch mehr. Viel, viel, viel mehr will er. Ich vergebe dir deine Sünden. Du kannst jetzt nicht nur wieder laufen. Du kannst mit Gott leben, jetzt und in alle Ewigkeit. Das gebe ich dir. Das ist die eine Seite, diese 10, wo der eine zurückkam. Und das andere, wo das so wunderbar ganz deutlich wird, um was es eigentlich geht, ist, dass im Markus-Evangelium an eine ganz wichtige Schnittstelle im Markus-Evangelium noch einmal eine Heilung gesetzt worden ist. In Markus Kapitel 10, da sind sie unten in Jericho, ganz unten in Jericho. Und dann zieht er doch von Jericho hinauf nach Jerusalem, Einzug in Jerusalem, Markus 11, fortfolgende, die Passionswoche beginnt. So, was kommt unmittelbar vor der Passionswoche? Was setzt da Markus? Jetzt sagen wir, gelenkt durch den Heiligen Geist, was setzt da Markus hin? Die Geschichte von der Heilung des Bartimäus. Die Geschichte von der Heilung des Bartimäus. Wunderschön, Sie kennen sie. Und wenn Sie auch diese Kinderbibelbilder kennen, mit großen Augen, wissen Sie das noch? Diese wunderschönen großen Augen, wo der wieder sehen kann. Fantastisch, vergessen Sie nie mehr. Ja, also der Bartimäus hat die großen Augen, er kann wieder sehen. Was macht der Mann mit den großen Augen? Wissen Sie, wie der letzte Satz dieser Heilungsgeschichte heißt? Der letzte Satz dieser Heilungsgeschichte heißt, bevor Markus 11 darauf geht nach Jerusalem, und er folgte ihm nach auf dem Weg. Das ist es. Verstehen Sie, das ist es. Der hat nicht gesagt, wow, ich kann wieder gucken, zurück nach Hause ins Geschäft. Ja? Sondern Markus 10 sagt, und er folgte ihm nach auf dem Weg. Wo geht er denn jetzt hin? Der geht nach Jerusalem, wo geht er da hin? Der geht ans Kreuz. Das heißt, den Weg der Kreuzesnachfolge geht dieser Sehende mit. Und dadurch ist er ein umfassend Sehender geworden. Nicht nur ein physisch Sehender. Sagen wir es mal ganz krass, damit es klar ist. Der Bartimäus hätte auch als Blinder mitgehen können. Dann wäre er trotzdem ein Sehender gewesen, weil er mit ihm auf dem Wege war. Verstehen Sie? So, daran merken Sie, in der ganzen Thematik bringt uns schon die Jesuszeiten der Vielschichtigkeit die unterschiedlichen Aspekte dieser Heilung sehr schön zum Tragen. Das haben wir nur in ein paar Minuten jetzt für uns miteinander erarbeitet. Das traumhafte Bezeugen, es ist der Messias. Die tiefe Zäsur, die neue Heilszeit beginnt. Dieses Wahrnehmen des Stromes der Barmherzigkeit in die Menschen hinein. Ganz unterschiedlichster Art, wie es beschrieben wird. Die vertiefende Sicht, es geht um die geistige Dimension, dich herauszulösen aus der dämonischen Welt von 1. Mose 3. Das geschieht nur, wenn ich dir deine Sünden vergebe. Und deswegen kommen wir natürlich zum Jesus-Spitzenarztsatz. Denn Jesus hat ja einen Spitzenarztsatz gesagt. Sie kennen alle mit mir diesen Satz von Jesus. Und der ist natürlich für uns sehr, 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 sehr wichtig. Markus 2. Die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Und dann die Antwort von Jesus. Er spricht jetzt in der Arztrolle. Ich bin gekommen. Jetzt müsste eigentlich dastehen, die Kranken zu rufen, richtig? Aber steht da? Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Das heißt, das Bild von stark gleich gerecht wird auf der anderen Seite von krank gleich Sünder. Okay. Verstehen Sie? Das ist der Arzt zu Jesus. Ich bin in Markus 2, Vers 17. Der Arztsatz von Jesus. Wo bist du? Ah, Jesus, ich habe dich verstanden. Es ist dir nicht egal, wie es mir geht, wenn ich nicht sehen kann, wenn ich datterig werde wie im Buch Prediger, wenn ich in die Sterbensprozesse hinein muss. Das ist dir alles nicht egal. Es ist nicht egal, wie mein Geist langsam vernebelt, wenn meine Seele abschmiert in die Depression. Das ist dir alles nicht egal. Das ist dir nicht egal. Aber es geht dir um noch mehr. Es geht dir darum, dass ich nicht nur halbwegs die 30, 40, 80 Jahre hier rumleben kann. Es geht dir tatsächlich darum, dass ich ohne Einschränkung in Qualität und Quantität bei dir sein darf für immer. Das ist unvergleichlich mehr. Unvergleichlich mehr. Und diesen Gedankengang, den kann er nur durch eine Tat lösen. Er kann das nur durch ein Geschehen wieder hinkriegen. Er kann es nicht schaffen, indem er noch weiter durchmarschiert und noch mehr heilt und noch mehr delegiert an Jünger und sonstige, die heilen durch die Welt laufen. Weil dann bleiben sie immer in diesem innerweltlichen Rahmen. Verstehen Sie, dass sie das nicht falsch hinkriegen, das ist nicht nichts. Er kümmert sich auch darum, aber das ist zu wenig. Und Sie wissen doch mit mir, Sie sind doch die meisten und auch nicht mehr 20. Wie rasend schnell das Ding hier vorbeigeht. Was sind denn die paar Jahrzehnte? Ist doch ein Rauschen, ein Vorbeirauschen. Und dann stehen Sie mit mir in Kürze vor dem Tor in der Ewigkeit. Und dann haben Sie vielleicht ganz toll gesehen und sind super gelaufen. Und dann sterben Sie mit mir. Und dann, wenn ich dann nicht diesen Arzt habe, diesen Arzt, der nicht meine geriatrischen Probleme zuerst löst, der nicht guckt, dass ich halbwegs noch besser sehen kann und besser laufen kann, der mich nicht auf der Wellness-Welle noch ein bisschen weiter trägt, so, wenn ich dann nicht diesen Arzt habe, der mich in den Himmel reinholt, dann habe ich ein echtes Problem. Und um das kümmert er sich in seinem stellvertretenden Sterben am Kreuz auf Golgatha. Da geschieht die Heilung. Da geschieht die Heilung. Da ist er der Arzt. Wollen Sie Jesus als Arzt sehen, müssen Sie das Kreuz angucken. Ja? Wollen Sie Jesus als Arzt sehen, müssen Sie das Kreuz angucken. Das ist ein Arzt. Mann, ist das ein Arzt. Das haben wir uns schon x-mal gesagt. Was hilft das denn, wenn Sie da hinkommen und Sie haben nun Krebs im letzten Stadium und der Sie behandelnde Mediziner sagt, oh, ich gebe dir mal einen Hustensaft. Verstehen Sie? Und Sie auch sagen, danke, das hilft jetzt auch nicht mehr. Das löst das Problem nicht. Ich muss das richtige, letzte, große Problem gelöst haben. Und das wird nur und ausschließlich gelöst am Kreuz auf Golgatha. Jesus, der Arzt, hängt am Kreuz. Jesus, der Arzt, am Kreuz. Okay? Jetzt haben Sie einen Arzt. Jetzt haben wir einen Arzt. Jetzt haben wir einen Arzt. Wow. Und was für ein. Wir haben einen Arzt, der tatsächlich Heil, Klammer, inklusive umfassende Heilung für alle am Kreuz auf Golgatha erwirkt hat. Und jetzt zieht sich die Arztlinie durch, Jesus der Arzt, und damit sind wir vom Vormittag schon durch, bis auf das letzte Blatt der Bibel. Im allerletzten Blatt der Bibel, Sie wissen, wir haben manches Mal schon an diesem Ort diese Stelle zitiert, im allerletzten Blatt der Bibel sind Sie mit mir im himmlischen Jerusalem. Und im himmlischen Jerusalem, da drängen Sie sich dann die Millionen, Abermillionen von Jesusleuten, Sie und ich sind auch dabei, haben verschiedene Jobs, Aufgaben, freuen uns unseres Heils in Christus. Und dann erleben wir einen faszinierenden Vorgang in Offenbarung 22. Die Tore der Stadt sind weit, weit, weit offen. Völker strömen herzu, theologisch schwierig für manche Kleingeister, wo die alle herkommen, aber Völker strömen herzu, kommen zum Thron des Lammes, und jetzt kommt der Medizinsatz. Kommen zum Thron des Lammes, kommen zu den Bäumen, die da sind, Paradies pur, Lebensbäume, jetzt dürfen sie alle essen von diesen Bäumen, sollen essen davon, rein mit dem Zeug, ja? Und was heißt es dann? Und sie werden, so lesen wir im Griechischen, sie werden therapiert. Sie werden therapiert. In Offenbarung 22 wird therapiert. Ich habe das zu oft zitiert, das ist diese berühmte Grünzweig-Passage. Fritz Grünzweig sagt in seiner unübertroffenen Johannes-Offenbarungsauslegung, auch hier erkennen wir, dass die himmlische Arztpraxis unseres Heilandes noch nicht geschlossen ist. Ja? Wunderbar, das heißt, Sie spüren, wie die Heilswelt von diesem Arztsatz aus Markus 2 über das aufgerichtete Kreuz von Golgatha seinen Spannungsbogen bis zum letzten Blatt der Bibel, den Arzt, den brauchen wir. Den brauchen wir. Und Sie haben ihn mit mir kennengelernt. Sie sind diesem Arzt begegnet. Er hat Ihnen ihre ganze Schuld, ihre ganze Sünde, ihre ganze Gottverlorenheit, alles vergeben. Er hat Ihnen die Rechtfertigung, das Richtigsein vor Gott geschenkt und zugesprochen. Das alles hat er hineingegeben in ihre und meine Lebenswirklichkeit. Hineingegeben eine Personalität. Hineingegeben in diesen Typ. Und jetzt ist dieser Typ natürlich ein echtes Problem. Nicht wahr? Denn in diesem Typ sind jetzt nach biblischem Verständnis zwei Dinge zusammen. Hui, die sind eine echte Herausforderung. Hier läuft ein altes System herum, kann ich sagen, bekenne ich voll, ein altes System, geprägt von 1. Mose 3, mit allem, was dazugehört, inklusive Sterblichkeitsprozesse und Todeszeichen. Und auf der anderen Seite ist im gleichen Typ ein neuer Mensch. Das ist natürlich ein Hammer. Das ist ein echter Hammer. Und jetzt haben wir in der Bibel natürlich Sätze, die uns das vor Augen führen sollen. Und einen Satz, den gebe ich Ihnen jetzt noch mit. Das ist der Satz des Apostels Paulus aus dem 2. Korintherbrief aus Kapitel 4. Da sagt er in Vers 6 noch so wunderschön, Gott sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat auch einen hellen Schein in euer Leben hineingegeben. Das heißt, da ist eine neue Schöpfung passiert. In Christus ein neuer Mensch. Sünden vergeben, alles da, Ewigkeit geschenkt. Nächster Satz. Und diesen Schatz haben wir im Tontopf. Stehen Sie? Da denken Sie, ah nee, das geht doch nicht. Und deswegen ist natürlich die Sehnsucht aller Jesus-Leute aller Zeiten, der Tontopf muss weg. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Varianten. Die einen sagen, ich will keinen Tontopf hier auf dieser Seite. Herr, nimm den Tontopf weg, du hast schließlich alles neu gemacht. Andere sagen, mein Gott, wenn schon ein Tontopf, dann bitte schöner Tontopf. Ja, mach ihn bitte richtig gut. Und die Nächsten sagen halt, meine Güte, ist halt ein Tontopf. Jetzt stell dich nicht so an. Irgendwann ist halt Schluss mit Tontopf. Aber bis dahin sind wir im Tontopf. Verstehen Sie? Und da müssen wir nach dem Mittagessen weitermachen.